Auf die Kita-Plätze, fertig, los. Ab August hat jedes Kind unter 3 Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Krippen- oder Kita-Platz. Und viele Kommunen fürchten diesen Monat und die Klagen der Eltern. Wie viele Plätze werden gebraucht und wie viele werden fehlen? Vor 6 Jahren wurde der Rechtsanspruch formuliert. Und wer hat seither warum eigentlich geschlafen? Wer hat was getan? Und wie sieht die Betreuungssituation aus? Gibt es genügend Erzieherinnen und Erzieher zum Beispiel? Willkommen zur Diskussion der Frankfurter Rundschau und des Deutschlandfunk Kinder, Kitas und Kommunen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Direkt aus dem FR-Depot am Karl-Gerold-Platz in Frankfurt. Auch im Namen meines Kollegen Arndt Festerling, Chefredakteur der Frankfurter Rundschau. Und das sind unsere Gäste. Wir stellen sie Ihnen kurz vor.
Vielen Dank. Ich begrüße Frank Jansen, unter uns den Mann absolut vom Fach. Frank Jansen von der Caritas, Geschäftsführer der katholischen Kindertagesstätten. Nicht nur das, seit 92 für den KTK tätig und vorher Fachberater für Kindertageseinrichtungen in dem Bereich, einer, der sich auskennt. Herzlich willkommen, Herr Jansen.
Dankeschön.
Und bei uns ist Birgit Heike Kelle, freie Journalistin und Kolumnistin, studierte Rechtswissenschaftlerin. Und eine Frau, die sagt, der ältere Feminismus hat ausgedient, Frauen sollen sich für ein Leben aus Karriere und Kindern und auch ein konventionelles, traditionelles Familienleben entscheiden dürfen, ohne deswegen benachteiligt zu werden. Und Birgit Kelle warnt vor Ersatzstrukturen für Kinder außerhalb der Familie und sagt zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das hat mir übrigens sehr, sehr gut gefallen, da gibt es gar nichts zu vereinbaren, da gibt es nur Dinge zu addieren. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Herr Dr. Ulrich Mahly, SPD, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, wie die Frankfurter Rundschau berichtet, ab morgen auch Präsident des Deutschen Städtetages. Andere Zeitungen schreiben das auch, wird wohl so kommen. Ein alter Nürnberger, da geboren, im Zivildienst sich beschäftigt, unter anderem gekümmert um behinderte Kinder, insofern auch vom Fach, aber auch vom Fach, weil bevor er Oberbürgermeister war, viele Jahre Kämmerer der Stadt Nürnberg, also mit Geld einnehmen, Geld ausgeben und gucken, wie viel Geld für was da ist, bestens vertraut. Willkommen, Herr Mahly.
Guten Abend.
Und bei uns ist Kerstin Schreier-Stäblein, gelernte Therapeutin, sozialpädagogische Familienhelferin und seit 23 Jahren Mitglied der CSU, Mitglied im Orts- und Kreisvorstand und als Gemeinde-, Kreis- und Bezirksrätin. Und seit 2008 im Bayerischen Landtag, da fehlen Sie heute. Entschuldigt, wir freuen uns, dass Sie hier bei uns sind. Im Sozialen, sagen Sie, Frau Schreier, stecken mehr Emotionen, als über ein Pult oder Satteldach zu entscheiden. Und wir brauchen neue Formen der Unterstützung von Familien, die ihre kleinen Kinder und ihre Eltern versorgen. Herzlich willkommen auch an Sie.
Guten Abend.
Herr Mahly, was passiert jetzt eigentlich? Wir sind uns alle klar darüber, Sie kriegen es sowieso nicht hin, den Anspruch, das Versprechen zu erfüllen, einen Platz für jedes Kind. Geben Sie jetzt Ihr Geld für eine neue Rechtsabteilung aus, die sich dann mit den zu erwartenden Klagen von Eltern beschäftigt, die eben keinen Platz bekommen haben?
Nein, das tun wir sicher nicht, aber es ist tatsächlich so, dass die Jugendamtsleiter und auch das Deutsche Jugendinstitut sich Gedanken machen über die Rechtsfolgen. Das muss man tun, weil wir die kuriose Situation haben, dass eine Quote festgelegt worden ist, die berühmten 35/39%, dass der Rechtsanspruch aber individuell normiert ist. Das heißt, wenn in einer Gemeinde 100% aller Eltern theoretisch einen Platz wollen, dann müssen sie für 100% bauen. Wir haben als Kommunen lange versucht, diesen Rechtsanspruch nicht zu relativieren, sondern ihn in einen neuen Vertrag zu überführen, der da hieß, vergesst eure 39%, die sind eh nicht lebensgerecht. Wir werden weiterbauen müssen, bis wir 50, 55, 60% Versorgungsquote haben, aber schiebt dafür den Rechtsanspruch ein Stück weit raus. Das ist nicht gelungen, das ist im politischen Spiel so, das muss man zur Kenntnis nehmen, sodass, ja, ich nicht weiß, was kommen wird. Ich glaube nicht, dass es eine apokalyptische Klagewelle geben wird. Wir werden versuchen, natürlich praktische Lösungen zu finden. Da wird mal in der einen oder anderen Kinderkrippe dann die Gruppenstärke hoch, gesetzt. Auch nicht schön.
Darüber sprechen wir
auch nicht schön. Da wird der eine oder andere Kindergarten möglicherweise nach unten vom Alter her zusätzliche Kinder aufnehmen. Oder es wird versucht werden, eben Pflegestellen, Betreuungsstellen, Tagesbetreuungsplätze zu finden. Also ich kann es Ihnen nicht sagen. Die Reaktionen der Eltern werden unterschiedlich sein. Die Reaktionen der Kollegen auch. Für uns ist ein bisschen, wenn man so will, unerotisch an diesem Spiel, dass der Beschluss, die Segnung über den Bundestag entschieden ist und der Ärger vorm Rathaus abgelegt wird. Das ist keine faire Aufteilung im politischen Spiel.
Nun gibt es ja aber auch Landkreise, Herr Mali, da gibt es keine Katastrophe, die fällt nämlich aus, die packen das wunderbar. Frau Schreier, wenn wir jetzt Herrn Mali hören, der ja schon angedeutet hat, dass es unterschiedliche Kommunen im Land gibt, warum bibbern die Kommunen eigentlich so? Denn es gibt ja belastbare Berechnungen, die sagen von verschiedenen Wirtschaftsforschungsinstituten, das rechnet sich. Und zwar ganz alleine, wenn die Mütter arbeiten gehen, sind die Steuereinnahmen entsprechend da und kann man die Kita-Platz- und Krippenlage wunderbar finanzieren. Warum bibbern die Kommunen?
Also immer wenn es einen Rechtsanspruch gibt, ist in der Logik, dass natürlich eine Kommune Angst hat, dass ein Rechtsanspruch entsprechend auch eingeklagt wird. Insofern verstehe ich auch die Ausführungen vom Herrn Mali. Man muss aber da auch unterscheiden. Also wenn ich jetzt bei uns in Bayern schaue, sind sehr viele Kommunen, die ihren Weg wirklich geschafft haben. Und wir haben die anderen auch. Und deswegen denke ich, muss man da schon ein Stück weit auch anschauen, was ist auch passiert. Was wir ja geschafft haben, ich habe jetzt nur die Zahl von Bayern im Kopf, dass wir im Moment geschätzt 43% der Kinder mit Krippenplätzen versorgen können, wenn sie es denn wollen. Also das ist immerhin schon eine ganze Menge. Und die Wahrheit ist natürlich, so wie es auch gerade schon beschrieben wurde, dass je nachdem, wo man wohnt, auch die Ansprüche höher sind. Also ich habe in einer Großstadt wahrscheinlich eine ganz andere Quote, als ich es in einem Dorf an einem bestimmten Eck vielleicht in Deutschland habe. Das muss man immer entsprechend natürlich auch vergleichen. Mir gefällt die Zusammensetzung mit den wirtschaftlichen Debatten nicht so, weil ich denke, die Idee mit einem Krippenausbau hat ja erstmal nichts nur mit den Kosten zu tun, sondern die Frage, dass Eltern entscheiden können sollen, was möchte ich, wie möchte ich mein Kind versorgen, möchte ich es über die Krippe oder möchte ich es selbst oder möchte ich es ergänzend. Und wenn ich diese Wahlfreiheit ernst nehme, dann brauche ich eben sowohl die Krippe als auch die Tagesmutter als auch das Betreuungsgeld, dann brauche ich wirklich ein breites Angebot. Und da, glaube ich, haben wir schon geschafft, dass die Kommunen ein Stück schneller geworden sind durch die Gesetzesentscheidung.
Herr Jansen, Frau Schreier-Stäblin hat gesagt, wir in Bayern. Mit wir meint sie aber vermutlich nicht Stadt und Landkreise und Gemeinden, sondern sie meint alles, was man anbietet. Und da werden auch die Kirchlichen vermutlich dabei sein, sei es von der katholischen, sei es von der evangelischen Kirche. Ist das jetzt so der Trend, dass die Kirche sozusagen für Stadt und Staat einspringt und sehen muss und die freien Träger und sehen muss, dass sie da irgendwie nacharbeitet, was der Bundestag, die Bundesregierung vorgegeben hat?
Also der Anteil kirchlicher Kindertageseinrichtungen liegt bei im Moment knapp 20, also katholischer Kindertageseinrichtungen 20% am Gesamtangebot. Und wenn ich das jetzt übertrage nochmal auf den Anteil bezogen auf das Angebot für Kinder unter drei, dann liegen wir da gerade jetzt bei 15%, glaube ich. Also 15% der Plätze insgesamt werden von uns zur Verfügung gestellt. Wir sind damit eingesprungen, weil wir diese Vereinbarung quasi bis 2013, August 2013, sind 780.000 Plätze, mittlerweile sind es ja, die wir so in die Zielperspektive genommen haben, also eine gute familienpolitische und auch bildungspolitische Entscheidung betrachten. Es schadet unserer Meinung nach keinem Kind, so früh wie möglich in eine Kindertageseinrichtung auch zu kommen. Das fördert soziale Kompetenzen, intellektuelle, kognitive Kompetenzen, das ist gut so und es ist ein Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist das, warum wir das befürworten. Wir hatten natürlich anfänglich eine Debatte auch in der katholischen Kirche darüber, aber man muss an der Stelle auch wissen, dass wir seit 2006 eine Steigerung von über 130% in dieser Angebotsform hatten. Ja, also wir tragen das mit, bis zu bestimmten Punkten. Also dort, wo wir dann anfangen, über nicht mehr rückführbare Qualitätsminderungen quasi zu diskutieren, da hören wir dann auf. Aber da muss man dann im Einzelnen auch hinschauen. Also es gibt bestimmt auch Übergangslösungen, die irgendwo verantwortbar sind. Das muss aber der Einzelfall am Ende entscheiden. Ja.
Frau Kelle, können Sie da mit Herrn Jansen mitgehen? Ein Kita, ein Krippenbesuch hat noch keinem Kind geschadet. Oder ist es etwas, was Sie eigentlich in der Summe gar nicht tangiert, weil Sie ja sagen, Achtung an der Bahnsteigkante, da werden Ersatzstrukturen außerhalb der Familien geschaffen, die keinem Kind nutzen?
Ich denke, dass man differenzieren muss, und das ist ja leider eben etwas, was wir sehr wenig machen. Das heißt, wir entscheiden ja hier quasi für alle Kinder, und ich denke, es gibt mit Sicherheit, es gibt diese Kinder, denen der Besuch, auch der frühe Besuch einer Krippe oder einer Kita wahrscheinlich nutzt, weil sie zu Hause eben nicht die Fürsorge bekommen, die sie haben wollen. Allerdings ist diese Zahl dieser Kinder, die zu Hause nicht ausreichend versorgt werden, relativ gering. Ich habe versucht, das auch über den Familienausschuss des Bundestages da mal Zahlen zu bekommen, dass man sagt, weil es wird ja immer dieser Eindruck erweckt, als sei nur diese Bildung in einer frühen Tageseinrichtung für die Kinder hilfreich. Es sind 5-10% der Kinder, die das betrifft. Das heißt, im Umkehrschluss 90% der Kinder sind bei ihren Eltern ja gut aufgehoben. Und was mich jetzt eigentlich auch zu dem Thema heute Abend ein bisschen bewegt, ist, dass wir gar nicht mehr über die Qualität reden. Das heißt, wir sagen ja den Eltern, eure Kinder sind dort gut aufgehoben, aber im Moment geht alles nur noch um Masse. Das heißt, wir stampfen Plätze aus dem Boden, wir vergrößern die Gruppen, wir nehmen Erzieher, die noch gar nicht Erzieher sind. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat vergangenes Jahr die Zahl herausgegeben, dass allein 9.300 Leute in deutschen Kindergärten arbeiten, die überhaupt keinen Bildungsabschluss haben. Das heißt, jeder ist recht, um die Eltern zu ersetzen. Und das ist für mich keine Qualität und keine Bildung.
Es regt sich intensivst Widerstand. Ein Antrag zur Geschäftsordnung übersetzt bei Herrn Jansen und bei Herrn Mali und verbunden bitte mit einer Frage, Herr Mali. Ja? Frau Kelle, liegen Sie nicht, sagen wir mal, haarscharf neben der Wirklichkeit von vielen Familien, wo Frauen arbeiten müssen, wenn Sie das gerade, was Sie gesagt haben, beschreiben?
Ja, sie müssen arbeiten, weil wir ihnen ja auch keine Wahl lassen. Wir reden zwar über Wahlfreiheit, aber welche Wahl hat eine Mutter, die eben, wo die Familie nicht genug zum Leben hat und es noch Geld braucht? Und sei es, dass sie halbtags arbeiten geht und nach Abzüge aller Kosten, die sie für die Kinderbetreuung bezahlt, bleiben vielleicht noch 400 Euro übrig. Da frage ich mich, warum der Staat eigentlich 1.200 Euro bereit ist, für ihr Kind zu bezahlen, damit es in die Krippe geht, aber nicht bereit ist, ihr auch nur die Hälfte davon selber zu geben, damit sie es selber macht. Das heißt, wenn ich keine Wahl habe und arbeiten gehen muss, sehe ich ein, diese Frauen brauchen Plätze. Die Frage ist, wenn wir ihnen die Freiheit geben würden und auch das Geld, weil wir fördern ja auch, wir müssen auch alle Kinder und alle Familien gleich fördern. Also meine Forderung wäre, dass man sagt, man macht ein vernünftiges Betreuungsgeld und das zwar nicht diese läppischen 150, sondern 500 Euro. Und dann können die Eltern wirklich mal frei entscheiden und vielleicht auch zu Hause bleiben.
Wird der geborene Bayer und lebende Kommunale, das SPD-Mitglied Herr Mali, unruhig.
Ja, ich meine, das sind ja Debattenbeiträge, die man kennt und die, Verzeihung, immer wiederkehren. Das macht sie aber nicht richtiger. Also ich glaube, sie liegen neben der Sache, wenn es um die Frage geht der Wahlfreiheit, aber noch schlimmer, wenn es um die Frage der Qualität der Einrichtung geht. Die Kinderkrippe oder der Kindergarten ist doch nicht eine Einrichtung nur für die Kinder, wo wir glauben, dass die Eltern nicht in der Lage sind, die ordentlich zu erziehen, sondern es ist eine vollständige, autonome, schöne, gute, den Kindern nützende Einrichtung. Das ist zunächst einmal das ganz Entscheidende, dass das Kindeswohl gefördert wird, sowohl in der Kindertagesstätte wie auch in der Kinderkrippe. Zweiter Punkt, natürlich hat es damit zu tun, dass bestimmte Lebensentwürfe, das mag die Alleinerziehende sein, die ist es in der Regel nicht freiwillig, andere Lebensentwürfe, die sich dafür entscheiden, dass beide berufstätig sein wollen oder müssen aus sozialen Gründen, nur dann funktionieren in der Gesellschaft, wenn die Infrastruktur bereitsteht. Es ist doch kein Zufall, dass die Franzosen so viel mehr Kinder kriegen als wir, obwohl sie sehr viel weniger Kindergeld dafür kriegen, weil eben die Infrastruktur da ist. Das heißt, es ist wie die Schule für mich die Notwendigkeit, das als selbstverständlichen Teil einer Basisinfrastruktur für Bildung und dann kleiner und Betreuung, das Wichtigere ist die Bildung, herzustellen. Und das ist unsere Pflicht. Das ist Pflicht einer modernen Gesellschaft wie die der Bundesrepublik Deutschland.
Und es gibt natürlich auch viele Lebensentwürfe, die vielleicht nicht frei gewählt sind, aber wo Eltern vor der Entscheidung, Bargeld zu kriegen oder ihr Kind in die Kindertagesstätte zu schicken, es lieber vielleicht vor den Fernseher setzen und mehr Geld haben. Das ist eine Realität, Herr Jansen, kennen Sie die auch?
Also ich sehe das jetzt im Moment nicht eingeschränkt auf diese unterschiedlichen Gruppen, die wir haben. Also jetzt Familienkonstellation mit Geld, ohne Geld. Und ich habe jetzt offensichtlich diese Debatte hier auch angestoßen. Also ich wollte damit nicht sagen, dass wir in Abrede stellen, dass die zuvörderste Verantwortung für Kinder bei den Eltern liegt. Also das ist unumstritten für uns. Und ich habe damit auch nicht sagen wollen, dass wir im Sinne einer Kindergartenpflicht jetzt die Eltern entmündigen möchten, weil die nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu erziehen. Das Angebot von Kindertageseinrichtungen verstehen wir als ein familienentlastendes. Das hat sehr viel auch mit der Möglichkeit für Familien zu tun, arbeiten zu gehen. Beide, Alleinerziehende, kommt das sowieso entgegen. Und das Zweite, es ist gleichzeitig auch ein Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass jedes Kind meiner Meinung nach, aber natürlich nach dem Prinzip der Wahlfreiheit der Eltern, so früh wie möglich in eine Kindertageseinrichtung geht. Und wir ersetzen ja damit nicht den familiären Zusammenhalt oder die familiäre Förderung, sondern wir ergänzen das durch Angebote, die eine Familie einfach so auch nicht erbringen kann. Wir haben zunehmend mehr Ein-Kind-Familien. Das tut Kindern schlichtweg gut, auch in Gruppen mit anderen quasi soziale Kompetenzen zu erwerben und so weiter und so fort. Ja.
Da wär ich absolut bei Ihnen, wenn wir über Kinder
sprechen.
Und Ihre
Aussage, wenn ich das noch sagen darf, dass über 9000 Menschen in Kindertageseinrichtungen ohne jeglichen Berufsabschluss arbeiten.
Das ist vom Statistischen Bundesamt.
Das weiß ich nicht. Also was, wirklich, aber dann Zahl haben Sie aber nicht gesagt.
Das ist vom Statistischen Bundesamt. Das habe ich mir nicht ausgedacht.
Ja, das würde ich Ihnen ja jetzt auch gar nicht unterstellen wollen. Aber dann müssen wir nochmal differenzierter hinschauen und fragen, in welchen Funktionen arbeiten die dann. Also ich kann Ihnen sagen, dass wir auf pädagogisch verantwortbare Stellen in unseren Kindertageseinrichtungen niemanden anstellen, der nicht eine pädagogische Qualifikation zuvor abgeschlossen hat.
Da gibt es ja auch große Qualitätsunterschiede.
Ob die sich um den Garten kümmern oder was weiß ich. Ja.
Über die Numerik hinaus, über den politischen Plan vor 6 Jahren aufgestellt und den Rechtsanspruch hinweg. Frau Schreier, sind wir jetzt beim Thema Qualität, Quantität? Haben wir das genügend auf dem Radarschirm? Wir reden seit 6 Jahren jetzt mit angezogenem Tempo etwas mehr und aller Voraussicht nach den nächsten Monaten zumal über dieses Thema, aber wir haben immer die Numerik vorne genannt. Wie viel fehlt noch? Wie viel gibt es da überhaupt Zahlen, Herr Mali? Kann man da was sagen? Wie viele Plätze fehlen? Belastbare Schätzung?
Nein, weil Sie
nicht. Herr Janssen hat Zahlen.
Naja, wir machen Umfragen und wir haben Umfrageergebnisse, aber Sie können davon ausgehen, dass je mehr wir bauen, desto höher wird der Bedarf steigen. Das ist ein Angebot, das seinen Bedarf auch mitweckt, und es ist auch okay so. Das ist überhaupt keine Kritik. Mein Kollege Burkhard Jung aus Leipzig, der hat 62% und es reicht ihm nicht, weil die es anders gewöhnt sind, und es wird bei uns genauso
werden. Die bundesweit genannt werden, bis zu 6-stellige Zahlen, die würden Sie nicht als belastbar ansehen.
Nee. Stellt sich nicht die Frage, wie hoch ist die Zahl insgesamt, sondern die Frage ist, wie lange müssen wir alle noch weiterbauen, bis alle zufrieden sind, im Rahmen der Wahlfreiheit, wie es eben gesagt worden ist.
Frau Schreier.
Und das müssen wir.
Und man muss auch immer sehen, bei vielen Gemeinden, die haben ja vorher auch schon eine Abfrage gemacht. Die Kinder sind ja in der Regel auch schon auf der Welt, oder zumindest weiß man ungefähr, wie viele Kinder kommen. Und dann wurde ja durchaus auch erhoben. Und viele Gemeinden haben sich auch auf den Weg gemacht, zu schauen, wie viel Bedarf habe ich. Und das kann man schon entsprechend abdecken. Und weil Sie gerade gesagt haben, die Gefahr der Gruppenerhöhung, also Bayern geht den gegengesetzten Weg. Wir haben die Fachquote von 11,5 auf 11 gesenkt. Ja. Wir haben im Gesetz, also wir haben in unserem Beikibik bewusst auch nochmal drauf geachtet, nicht nur auf die Anzahl Ausbau, sondern auch auf die Frage Qualität. Wir haben bewusst auch in der Erzieherausbildung nochmal geschaut, was braucht es. Also da sind viele Schritte, wo es um Qualität geht, weil eben uns nicht nur wichtig ist, dass wir eine Menge erhöhen, sondern die Qualität muss schon stimmen. Ich glaube, dass wir auch nicht damit anfangen sollten, jetzt auszutarieren, ist die Krippe das Bessere als andere. Ich glaube, wir brauchen Familien, die eine gute Struktur mitbringen, die Kinder gut auf den Weg bringen. Und manche entscheiden sich für die Krippe und die anderen anders. Und wichtig ist aber, dass die Qualität so passt, dass der sich für die Krippe entscheidet, auch wirklich weiß, ich kann guten Gewissens in die Arbeit gehen, weil dort ist hohe Qualität.
Stimmt denn die Qualität, Herr Janssen? Nee, wir haben ja von Herrn Mali gehört, man wird das Alter ein bisschen runtersetzen in die Gruppen, man muss die Gruppen zwangsläufig. Deswegen, das ist ja kein böser Wille, sondern der
möglicherweise
Versuch.
Möglicherweise um das eine oder andere Kind, das war überhaupt kein Aufruf zur Qualitätsminderung.
Herr Mali, ich habe Sie nicht so verstanden, dass Sie Gruppengrößen verdoppeln wollen.
Nein.
Überhaupt nicht. Aber ich habe Sie schon richtig verstanden, dass man Standards verändert. Wie weit ist die Frage, die ich jetzt Herrn Janssen stelle, stimmt die Qualität?
Da würde ich aber im zweiten Schritt gerne darauf antworten. Im ersten Schritt nochmal, also man kann ja Zahlen nennen. Dass die natürlich ab dem 1.8. dann völlig obsolet möglicherweise sind, das will ich ja gar nicht in Frage stellen. Aber wenn wir nach der Erhebung des Deutschen Jugendinstituts von 39% ausgehen, brauchen wir zum 1.8., also Bedarfsquote, brauchen wir zum 1.8. 780.000 Plätze. Dieser Berechnung nach fehlen uns im Kita-Bereich 150.000 Plätze. Das haut aber nur hin, wenn wirklich das eintritt, was auch vereinbart ist, dass ein Drittel der gesamten Kindertagesbetreuungsangebote von der Kindertagespflege getragen werden. Davon sind wir aber weit, weit weg. Also kann man prognostizieren, dass wir mit diesen 150.000 Plätzen da, die fehlen, auch nicht hinkommen. Also alleine an der Bedarfsquote 39% gerechnet, liegen die Prognosen bei über 220.000. die wir noch brauchen zum 1.8. Und dann wird sich aber das, was Sie gesagt haben, auch erweisen, das wird in der einen Kommune sehr viel höher liegen als in der anderen. Es wird Gemeinden geben, die sind möglicherweise mit 27% schon am Bedarf dran und so weiter. Also jetzt die Frage der Qualität. Ich meine, eines ist klar, als 2007 der Grippengipfel stattfand und man diese Zahlen benannt hat, da haben wir alle irgendwie, und damit meine ich uns alle, also Bund, Länder, Kommunen, auch die freien Träger, irgendwie nicht weiter nachgedacht, wir haben gepennt. Also wir haben beispielsweise uns nicht die Frage gestellt, haben wir denn dann zum 1.8.2013 überhaupt das Fachpersonal? Das hat viel zu spät ist das auf die Tagesordnung gekommen. Und wenn man da zugrunde legt, da kann ich Ihnen auch Zahlen nennen, also aber da kommen wir vielleicht in der nächsten Runde noch drauf.
Der Deutsche Städtetag hat damals, Christian Ude hat uns am Krippengipfel vertreten, damals schon auf alle Probleme hingewiesen, die es geben wird,
niemand hingehört.
Und die es tatsächlich auch gibt.
Ja. Der Freistaat Bayern hat intensiv ausgebaut, wir haben bewusst immer mehr Erzieher ausgebildet, nur die Wahrheit ist auch, wenn ich auf die Qualität achten will, kann ich nicht, dann muss ich auch schauen, wie viel kann ich wirklich ausbauen, sodass ich wirklich gute Leute habe. Und das ist genau das, worüber wir ja auch hier diskutieren.
Kinder, Kitas und Kommunen ist unser Thema zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Eine Gemeinschaftsveranstaltung der Frankfurter Rundschau und des Deutschlandfunk. Herr Mali, der zukünftige Chef des Deutschen Städtetages mit insgesamt 3.400 Städten und Kommunen im Rücken, 51 Millionen Menschen. Jetzt lassen Sie uns mal ganz kurz innehalten, bevor wir die Pastelltöne zeigen. Und schon noch mal die Wirklichkeit festhalten, Kommune ist in diesem Land nicht Kommune. Brandenburg hat andere Möglichkeiten, als Nordrhein-Westfalen Schwierigkeiten haben wird. Haben Sie das auf dem Schirm?
Ja, wir haben es auf dem Schirm. Das ist ein zentrales Thema, weil wir leiden ja immer unter diesen aggregierten Daten. Da kommt das Statistische Bundesamt und sagt, der Finanzierungssaldo der deutschen Kommunen ist um 1,8 Milliarden besser geworden. Die natürliche Reaktion ist, euch geht's allen gut. Die Wahrheit ist, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht. Vor knapp 10 Jahren betrug die Kassenverschuldung, das ist die ungewollte Verschuldung der Kommunen, also rein Girokonto überzogen, 30 Milliarden Euro. Jetzt beträgt die Kassenverschuldung 48 Milliarden Euro. Und wir wissen, wo die sitzen. Die sitzen schon zum Teil noch im Osten. Die sitzen aber an vielen Stellen auch, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, in anderen Bundesländern im Westen. Und wir müssen aufpassen, weil wir natürlich trotzdem als Gemeinden auch kompetitiv zueinander stehen, dass die nicht in völlig unterschiedlichen Ligen spielen müssen, sondern dass hier auch noch ein Ausgleich stattfindet.
Frau Kelle, aber das würde doch genau das sein. Da hat Politik vor 6 Jahren sich aufgemacht, großartig etwas versprochen. Jetzt kommt es allmählich immer überraschend wie Weihnachten am 23. Dezember und nichts ist erfüllt. Also in bestimmten Regionen, in bestimmten Städten. Nichts davon trifft zu.
Ja, ich glaube, es stimmt nichts zu, aber es gibt ganz große Qualitätsunterschiede. Also ich denke, dass es Krippen gibt, die sehr gute Arbeit leisten und sehr gute Personalschlüssel haben. Und wir wissen ja, dass gerade, deswegen vielleicht um auf Herrn Jansen nochmal zurückzukommen, natürlich können Krippen Kindern helfen und ihnen Bildung vermitteln und können Sozialkompetenzen fördern. Da würde ich Ihnen zustimmen, wenn wir über Kinder sprechen ab 3 Jahre. Aber ich bin nun auch Mutter von 4 Kindern. Ich habe auch 4 Kinder großgezogen und ich weiß, wie klein die sind, wenn die 1 Jahr alt sind und was diese Kinder
waren
brauchen.
Waren Ihre Kinder in einer Einrichtung?
Die sind alle mit 3 Jahren, einer erst mit 4. Das hatte familieninterne Gründe, sind die dann in den Kindergarten gekommen. Aber die ersten 3 Jahre haben sie zu Hause verbracht. Und ein Kind von 1 Jahr braucht keine Bildung. Ich weiß gar nicht, was Sie an Bildung so einem Kind vermitteln wollen. Dieses Kind muss in erster Linie erstmal geliebt und angenommen werden. Und ich frage mich als Mutter, wie eigentlich das zu schaffen ist in einer Gruppe, wo eine Erzieherin 6 kleine Kinder hat. Ich weiß, was für ein Aufwand das ist, wenn man 4 Kinder in verschiedenen Altersklassen hat. Und wissen Sie, ich habe jetzt auch seit 12 Jahren von nahezu ununterbrochen immer mindestens ein Kind in einem Kindergarten. Ich weiß, dass diese Frauen unglaublich gute Arbeit leisten. Es liegt ja nicht an den Erzieherinnen, dass die Qualität nicht stimmt. Diese Frauen haben einen harten Job in den Kindern, in den Gruppen ab 3, haben sie ja noch viel mehr Kinder zu betreuen. Die haben gar nicht so viel Hände, um das zu tun. Das heißt, wenn wir über Qualität wirklich reden, dann müssten wir ja teilweise gerade in den U3-Gruppen das Personal im Moment verdoppeln, weil sie haben sehr viele Krippen, da haben sie Personalschlüssel zwischen 6 und
Acht und alle Experten sagen Ihnen, wenn Sie überhaupt pädagogisch arbeiten wollen und was Vernünftiges machen wollen, dann brauchen Sie einen Personalschlüssel von 3 bis 4. Und wir versprechen den Eltern hier, eure Kinder sind gut aufgehoben und wir schaffen es gar nicht, das umzusetzen. Und das prangere ich an.
Also die Kinder in unseren Kinderkrippen sind gut aufgehoben. Ich möchte damit aber nicht in Abrede stellen, dass wir dringend etwas an der Verbesserung der Rahmenbedingungen tun müssen. Ja. Und ich stimme Ihnen voll zu, wenn Sie sagen, Frau Kelle, wir müssen das Krippenpersonal quasi verdoppeln.
Ja.
Also das ist ein Mango. Da würde ich aber gerne nachher nochmal drauf kommen, woran das denn liegt. Aber die Qualität, da steckt großes Engagement unserer Erzieher dahinter. Das Problem ist nur, es geht auf deren Rücken im Moment.
Genau.
Ja. Zu Ihrer These, dass Kinder ab dem, einem Jahr nicht keine Bildung brauchen, da finde ich, haben Sie ein schräges Bildungsverständnis. Wir diskutieren,
wir diskutieren, dass Sie keine Bildung brauchen, aber Sie können Bildung mittlerweile in einer Einrichtung wickeln als Bildungsprozess, weil
da Kontaktaufnahme, Bindung, Beziehung entsteht und das bildet ein Kind.
Ja, ja, aber welche Bindung aber ich würde das nicht mal, ich würde das nicht mal ab dem ersten Lebensjahr festsetzen. Kinder bilden muss.
Frau Kelle, Frau Schreier macht jetzt die Brücke.
Man muss ein bisschen differenzieren. Also ein Kind muss ja auch sprechen lernen. Zum Beispiel, das ist ja die Phase, also Sie sprechen über Kinder. Ja, aber was für ein Aufwand es ist und welche Mühe und welche wirklich zu zweit man mit einem Kind, wie viel man sprechen kann. Sie können ja sagen, ein Kind ab 3 lernt von seinen Spielkameraden in altersgemischten Gruppen.
Aber jetzt tun Sie so, wie wenn das unter Dreijährige quasi...
Nein, Zweijährige können sich gegenseitig nicht sprechen beibringen lernen.
Ja, aber es sind ja nicht alle Kinder. Also man muss mal realistisch sehen,
ist es aber
wenn ich die Kinder unter 3 habe, dann lernen die Kinder ja schon auch vorher sprechen. Ich habe ja nicht nur lauter Halbjährige in der Krippe. Und ich muss ja mal schauen, viele Krippen haben ja das Konzept, dass die sagen, ich nehme nur ein Kind, das unter einem halben Jahr ist oder ein Kind unter einem Jahr. Also man muss ja immer schauen, wie ist es aufgebaut. Genauso haben viele Krippen eine Erzieherin, eine Kinderpflegerin, eine Praktikantin. Das heißt, wenn ich 12 Kinder habe und 3-mal Fachpersonal, muss ich es schon nochmal runterrechnen. Wo ich Ihnen recht gebe, ist schon, man muss schauen, wie alt sind die Kinder, wie setze ich Gruppen zusammen. Und ich glaube auch, dass man gut aufpassen muss, als Eltern, was entsteht in welchem Jahr. Und um die Entwicklungspsychologie mal zu bemühen, da habe ich was im Studium dazu gelernt. Man weiß, dass die Bindungsfähigkeit maßgeblich im ersten Lebensjahr entsteht. Das heißt, ich muss in dem ersten Lebensjahr sehr sorgsam achten, wie viele Bezugspersonen kann ich dazu tun. Und da weiß man halt, dass die Kinder bis maximal 3 Bezugspersonen haben können. Wenn ich Mutter und Vater rechne, dann brauche ich konzeptionell eine Bezugserzieherin und kann nicht sagen, da wechselständig. Und so machen sie das ja faktisch auch. Also sie schauen ja schon als Organisation als Krippe ganz bewusst, dass sie auch diese Bezugspersonen schaffen. Und ich glaube, dass es auch nur so geht. Und genauso muss man ja überlegen, die Frage ist, wie viel buche ich auch als Eltern? Sage ich, ich buche von 7 Uhr früh bis abends um 5 oder buche ich andere Zeiten, sodass das auch gescheit ist. Also man muss ein Stück weit das Alter immer anschauen und auch fragen, Buchungszeit und was wird zu Hause gemacht? Und die Bildung, denke ich, passiert natürlich auch bei Eltern, die zu Hause sind, die auch Krabbelgruppe oder was auch immer besuchen und damit auch was entsteht. Also auch da passiert Bildung. Deswegen glaube ich nicht, dass es nur die Krippe ist, sondern genauso können Eltern zu Hause auch Bildung betreiben, weil die ja auch mit den entsprechenden Kindern in Kontakt treten.
Ein bisschen anderer Aspekt. Wir haben jetzt alle davon gesprochen, was für Arbeit auf die Erzieher, Erzieherinnen zukommt, was sie für tolle Arbeit jetzt schon leisten, wie vielfältig die ist, was sie alles machen müssen. Wir haben gehört, in Bayern dauert die Ausbildung 5 Jahre. Habe ich das richtig verstanden?
Die Erzieherausbildung ist bei uns
5 Jahre. Jetzt die Frage an den ehemaligen Kämmerer, warum bezahlen wir dann diese Leute, die auf unsere Kinder aufpassen, so verdammt schlecht?
Ja. Das ist eine Frage, die würde ich gerne direkt an die Kultusministerkonferenz weiterreichen, den Hort des Fortschritts in der Bundesrepublik. Die Erzieherinnenausbildung ist eine duale Ausbildung.
Das ist und das Problem.
Die duale Ausbildung ist im Tarif des öffentlichen Dienstes in einer bestimmten Höhe verankert. Das ist die Diskussion um die Akademisierung. Wir haben uns vorher kurz darüber unterhalten, in der Pflege und auch in der Kindererziehung. Es gibt ja nicht mehr viele Länder in der Europäischen Union, wo die Kindergärtnerin oder der Kindergarten nicht mit einem Akademiker geleitet wird. Wir leisten uns den Luxus, sie zu bezahlen, wie bei einer dualen Ausbildung, aber sie länger in die Schule zu schicken, als ein Masterstudium heute dauert. Das ist ein Widerspruch, der muss aufgelöst werden. Da gibt es aber keine einfache Lösung, um das gleich zu sagen. Also ich bin kein Anhänger der kompletten Akademisierung, weil ich erkenne, dass die Erzieherinnen sind überwiegend Frauen und Erzieher, die wir haben, die über Realschulabschluss und die Schule kommen, einen super Job machen und es wirklich auch gut können. Wir haben in Deutschland aber, wenn Sie mich das noch sagen lassen, allgemein das Problem, dass es vermutlich kein anderes Land Europas gibt, wo die Hierarchie der pädagogischen Berufe eiserner betoniert ist als bei uns. Das beginnt mit der Kinderpflegerin bei uns in Bayern ganz unten, endet mit dem Universitätsprofessor am anderen Ende der Skala. Durchlässigkeit null. Und darüber nachzudenken, lohnt sich natürlich, ob man innerhalb der pädagogischen Berufe grundlegender einsteigt. Da brauchen wir die Tarifparteien dazu, die Fachverbände und auch natürlich die KMK.
Da freue ich mich aber sehr, wenn der Herr Mali sagt, eben entsprechend, dass wir hier verhandeln müssen, weil der Städtetag sitzt ja am Verhandlungstisch, um die entsprechenden Eingruppierungen auszuhandeln. Da sitzen die Kultusminister alle nicht. Also immer noch auch zu sehen, wer das verhandelt. Das sind die entsprechenden Tarifparteien und Gott sei Dank der Städtetag auch. Und da verstehe ich Sie deutlich, dass Sie sagen, Sie werden da auch mit anschieben. Weil die Gehälter, die wir haben für Erzieherinnen, für das, was sie leisten, stehen in keinem Verhältnis. Nur weder ein Landtag noch ein Minister sitzt dort am Verhandlungstisch.
Der Städtetag ist kein Arbeitgeberverband, das macht der kommunale Arbeitgeberverband. Aber wir haben das Problem, dass das eine duale Ausbildung ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Wären die Akademikern, Fachhochschulabsurrenten gleichgestellt, würden die automatisch im Tarif anders behandelt.
Herr Jansen, jetzt können wir da aber auch sagen, da waren zwei Finger wieder oben, sogar zwei Arme, genau. Jetzt könnten wir da aber auch sagen, wenn uns diese Aufgabe, die wir gerade jetzt intensivst beschrieben haben, so viel wert ist, dann könnten ja zum Beispiel auch die Eltern mehr zahlen, oder? Und zwar gibt es dazu ein Zitat nicht aus der Kultusministerkonferenz, sondern vom Stadtkämmerer Mali. Für die Ansprüche, die ein moderner Dienstleistungsstaat erfüllen muss, ist die Steuerquote in Deutschland zu niedrig. Also rauf mit den Kita-Gebühren, oder?
Ja, da sprechen Sie einen bunten Punkt an, weil wir nämlich genau für den beitragsfreien Kindergarten plädieren. Und das natürlich angesichts der ganzen Qualitäts-, also ich meine jetzt der Misere der Rahmenbedingungen, nicht der Qualitätsmisere.
Sie hat jetzt auch Steuern und Gebühren verwechselt.
Nee, Sie meinen Elternbeiträge, ne?
Eben. Und meine Forderung als Kämmerer bezog sich auf die Steuerquote der Bundesrepublik Deutschland.
Aber bitte, gefragt hat Sie mich jetzt nach den Elternbeiträgen.
Genau.
So, und da plädieren wir quasi frei nach dem Motto, wir müssen das Bildungssystem vom Kopf auf die Füße stellen. Also es ist nicht einzusehen, warum Schule frei ist. Und angesichts der Bedeutung, die Kitas auch in der Bildungsbiografie von Kindern heute haben, man für eine Kindertageseinrichtung dann bezahlen muss. Jetzt gibt es natürlich da Kritiker, klar. Die sagen, das kostet uns, wer weiß Gott, was an Geld. Ich glaube, über 4 Milliarden.
Den Weg. Bayern geht
über 4 Milliarden. Ja, Rheinland-Pfalz ist da mittlerweile auch soweit. Und dieses Geld könnte man natürlich sehr viel besser in einen Qualitätsschub brauchen. Also da bin ich auch im Moment etwas hin und her gerissen. Also im Moment aber haben wir noch diese Position.
Ich kann das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Es gibt ja, das Familienministerium hat jetzt das Kinderförderungsgesetz evaluiert. Es gibt den aktuellen Evaluationsbericht. Und darin befragt sind ja auch die Jugendämter. Und es gibt drei Barrieren, die Sie sagen, die beim Ausbau einfach das Ganze etwas zurückhaltender entwickeln lassen. Und da ist unter anderem eben eine Barriere das Problem mit den Fachkräften. Sie kriegen sie nicht. Und nach Angaben der Jugendämter, und das würde ich genauso bestätigen, hat das damit zu tun, dass dieser Beruf einfach zu wenig attraktiv ist. Und das hängt mit der Bezahlung zusammen. Und das hängt aber auch mit den Rahmenbedingungen zusammen, die übrigens von Bundesland zu Bundesland völlig unterschiedlich sind. Sie können das miteinander nicht vergleichen. Und da bin ich der Meinung, oder sind wir der Meinung, dass wir dringend stärker oder mehr Bundeskompetenz für den Bildungsbereich insgesamt sowieso. Diese Debatte haben wir auf der Schulebene ja sowieso schon lange.
Kompetenz
aber auch für den Bildungsbereich. Wir brauchen ein Bundesqualitätsgesetz oder irgendetwas in diese Richtung. Ja.
Wie wird das denn mit der Attraktivität und den Rahmenbedingungen, wenn ab dem 1.1. irgendwie Freizügigkeit für Rumänen und Bulgaren, man rechnet ja schon damit, dass da ein gewisser Migrationsdruck entstehen wird, wird auch vielleicht ein Druck auf die Kindertagesstätten entstehen, wird das leichter, wenn da lauter Kinder sind, die eben vor einem halben Jahr vielleicht aus Rumänien gekommen sind, kein Wort Deutsch sprechen, wird der Beruf dadurch noch attraktiver? Machen Sie sich da Sorgen?
Na, der Beruf wird herausfordernder und der Beruf oder die Leute, die in diesen Kitas arbeiten müssen, wenn solche etwas schwierigeren Situationen eintreten, eben auch entlastet werden. Und das geht nur durch mehr personelle Ressourcen.
Aber wir haben 40 Jahre Erfahrung mit Zuwanderung auch in unseren Kindertagesstätten. Ja. Ich bin sehr dagegen, dass man jetzt diese Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien zum unüberwindbaren Problem erklärt. Wir werden das schaffen, aber es setzt ein paar zusätzliche Ressourcen voraus. Ich denke, das ist die richtige Antwort darauf.
Wenn wir doch jetzt uns einig sind darin, dass die Betreuungsqualität auch und wesentlich entscheidend sein muss, dann ist es doch geradezu ein Hohn, wenn man sich anschaut, was da jetzt für Ersatzlösungen, Übergangslösungen thematisiert werden, Frau Kelle. Da gibt es sogenannte Vorschläge für Riesenkitas. Da gibt es das Kita-Platz-Sharing, um Übergangs Weise zu schaffen, was man jetzt zum 1.8. rechtlich zugesagt hat. Da gibt es, Herr Jansen, und zwar von Ihnen, den Vorschlag, Umschulungen von Arbeitslosen, die kindernahe oder betreuungsnahe Berufe hatten. Sind das wirklich belastbare Übergangslösungen für das, was wir uns da jetzt vorstellen?
Also ich finde, dass wir uns eigentlich für kein einziges Kind eine Übergangslösung leisten könnten. Entschuldige, also wenn das jetzt meine Kinder sind jetzt Gott sei Dank schon so alt, dass es sie nicht mehr betrifft. Aber wenn ich jetzt ein 2-jähriges Kind hätte, für das ich einen Platz suche und man mir sagt, ja, Übergangslösung haben wir jetzt hier ein paar Leute, die sind hilfsweise ausgebildet und dein Kind hat jetzt gerade das Pech, die Übergangslösung in Anspruch nehmen zu müssen, das können wir uns eigentlich auch nicht leisten. Und deswegen ist es auch ärgerlich, dass man einerseits sagt, man macht einen Rechtsanspruch und dann eben, man weiß das jetzt schon seit 5 Jahren und dass man, wie Sie sagten, wie am 23. Dezember feststellt, es ist Weihnachten. Und das heißt, man hätte das alles wissen können. Es gibt ja auch die Studien auch zur Qualität, die sind ja schon lange erhoben. Es gab 2010 von der Deutschen Liga für das Kind, die wirklich Krippen befürwortet, die möchte mehr Krippen bauen für Kinder. Die haben 2010 gesagt, nur 2% aller Krippen hätten Qualitätsstandard sehr gut. Wir haben aus dem vergangenen Jahr diese Nubbeck-Studie, die auch vom Familienministerium bezahlt worden ist, die sagen, es seien nur 10% aller Krippen sehr gut und man hätte 10% sogar sehr schlecht und der Rest ist schlechtes Mittelfeld. Man weiß das alles und die Nubbeck-Studie sagt, seit 15 Jahren hat sich in der Qualität nichts getan. Das heißt, man hätte es alles wissen können und jetzt machen wir, wie Sie sagen, mit Riesenkitas, mit allem, wir schaffen familiäre Ersatzstrukturen und zwar egal wie und mehr Geld geben wir auch nicht rein. Es kostet ja jetzt schon wahnsinnig viel. Und ich frage mich, warum unterstützen wir mit dem gleichen Geld eigentlich nicht einfach die familiären Strukturen? Und sei es für die ersten 3 Jahre. Wir wissen seit letzter Woche, seit dieser großen Umfrage auch, 51% aller Eltern befürworten das Betreuungsgeld. Wir wissen seit der Erhebung vom Familienministerium, so kommen wir ja auf die 35%. Quote, dass 65% aller Eltern ja keinen Krippenplatz haben wollen. Das heißt, 65% aller Eltern wollen ja gerne selber erziehen. Warum unterstützen wir nicht einfach diese Strukturen? Es ist für die Kinder gut und es käme uns alle auch noch sehr viel billiger.
Wir machen ja beides. Also wir
Es wäre deutlich günstiger, auch für den Staat, wenn er die familiären Strukturen für die ersten 3 Jahre finanzieren würde. Weil
deswegen
wir dann,
machen wir ja, beides. Also ja. Wir haben ja zum Beispiel so Möglichkeiten wie Landeserziehungsgeld und solche Geschichten. Also man kann
ja, aber
durchaus
selbst diese
beides
150
machen. Indem ich
die Euro haben wir aber ja immer noch nicht an die Familien verteilt.
Das ist und es wird noch dagegen
geklagt werden.
Das kostet den Staat.
Wir müssen beides
anbieten. Wir
müssen
beides machen. Weniger und das tut den Kindern mehr.
Was tut den
Kindern? Also was diskutieren wir jetzt?
Also wir müssen doch alle Strukturen finanzieren.
Herr Mali, wenn Eltern jetzt zum Beispiel keinen Kindergartenplatz bekommen, zeitgleich dann zum Sommer hin das Betreuungsgeld gezahlt wird, passt das noch zusammen?
Also fragen Sie mich bitte nicht nach dem Betreuungsgeld. Das ist keine Erfindung des Städtetags oder auch nicht meiner Partei. Ich halte es für falsch, weil ich finde, der Streit wird zu ideologisch geführt. Die Unterstützung von Familien ist richtig. Die Frage ist, wo ist sie richtig? Ist sie richtig über Steuern, über direkte Geldleistungen, über Kindergeld? Wir haben einen Befund und der ist völlig unbestechlich. Es gibt kein Land in Europa, wo das Verhältnis zwischen Geldleistung und Infrastrukturleistung zur Familienunterstützung so einseitig auf der Geldleistung sitzt und so wenig auf der Infrastruktur. Und alle Länder, die wir beneiden um ihre Geburtenraten, die skandinavischen Länder, aber auch die Franzosen, haben einen deutlichen Schwerpunkt auf der Infrastrukturleistung. Wenn ich nur diese simple Erkenntnis nehme, dann erkenne ich, wir haben einen Umsteuerungsbedarf von der Geldleistung zur Infrastrukturleistung. Und wenn diese Erkenntnis stimmt und die bestreitet kein Fachmann, dann ist es falsch, eine neue Geldleistung einzuführen. Schon prinzipiell.
Man kann sich
darüber streiten, wie Familien am besten unterstützt werden. Ich bin auch bereit, den Streit aufzunehmen, warum bei mir der Freibetrag zu sehr viel mehr Geld führt bei meinem Gehalt als das Kindergeld bei jemand, der Durchschnittsverdiener ist. Das ist doch nicht okay. Warum sind bei Gutverdienern dem Staat die Kinder mehr wert als bei anderen? Wir haben eine extreme Schieflage. Wir haben durch Verfassungsgerichtsrechtsprechung die Festlegung, dass das Kindergeld einkommensunabhängig gezahlt werden muss. Ich habe meine Kinder gekriegt, als ich Stadtkämmerer war, eingruppiert in B6, kein Sozialfall. Ich finde es angemessen, das zu berücksichtigen. Ist aber nicht so. Das heißt, wir haben mehrere Schieflagen auch in unserem Geldleistungssystem, die dazu führen, dass Gutverdienende noch privilegiert werden und die anderen, wir kennen die Anrechnungsprobleme bei Kindergeld und SGB-II-Leistungen, und die anderen noch schlechter davon kommen. Und das können Sie auch mit einem Betreuungsgeld nicht lindern, diese Schieflage. Drum ist die Grundidee zu sagen, in einer wahrscheinlich nur ganz großen Koalition, anders wird es nicht gehen, alle familienpolitischen Leistungen über 100 Milliarden zusammenpacken und die Infrastrukturleistungen zusammenpacken, Strich drunter machen und das Ganze völlig neu sortieren. Das wäre eigentlich das, auch wenn es eine Herkulesaufgabe ist, was in der Bundesrepublik nötig wäre, weil das System so ausdifferenziert ist, dass heute keiner mehr weiß, wenn ich an der einen Schraube noch drehe, welche familienpolitischen Konsequenzen ich letztlich generiere.
Nur ich glaube, wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht das eine oder das andere tun. Wir können Krippen ausbauen und wir können auf der anderen Seite Familien unterstützen. Und man muss, denke ich, ein Stück weiter aufpassen, dass man nicht wieder von der einen Ecke in Richtung, wer sein Kind nicht in die Krippe tut, ist ein ganz schrecklicher, weil er ihm Bildungschancen nicht gibt, oder wer sein Kind, keine Ahnung, also wir müssen da schon ein Stück weit erschauen, dass wir nicht hier diese Rabenmutter und so weiter Debatte kriegen, sondern es muss einfach alles möglich sein. Ich glaube, dass Politik gut beraten ist, möglichst ideologiefrei alle Wege aufzugeben und zu zeigen, und dann letztendlich muss die Familie für sich entscheiden, welchen Weg möchte ich denn gehen.
Und wäre es eine Alternative, wenn wir in die Zukunft schauen, dass man mehr Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene schafft und auch mehr Selbstbestimmung der Bürger, wofür ihr Geld ausgegeben wird? Ganz klar beispielsweise eine Kinderförderung, Art 1 Kinderbetreuung und dann erst das Schwimmbad und dann erst die Bibliothek, wenn Sie jetzt mal so in die Zukunft schauen?
Ich glaube, nein.
Trauen Sie den Bürgern nicht zu?
Naja, die Bürger definieren Politik zunächst mal aus ihrem eigenen Umfeld raus. Und wenn Sie wissen, dass in einer durchschnittlichen deutschen Großstadt auf einen 6-Jährigen 10 60-Jährige kommen, dann könnte es sein, dass die Mehrheitsabstimmung zulasten der Kinderbetreuung ausgeht und stattdessen was anderes gefordert wird. Das möchte ich nicht. Wir sind repräsentativ gewählt, um die Dinge zu erledigen, die dem Gemeinwohl dienen. Und das tun wir, so gut es geht.
Bürgerbeteiligung, eine Chance,
also ich denke, dass es gerade auf kommunaler Ebene als Bürger eigentlich auch relativ einfach ist, sich einzubringen, auch seine eigenen Wünsche einzubringen. Und ich würde mich hier Herrn Mali anschließen, dass ich glaube, dass wir mit der repräsentativen Demokratie eigentlich sehr gut dran sind, eben aus diesen Gründen, weil ich von den Politikern immer noch denke, sie können das große Ganze im Auge behalten, was der einzelne Betroffene vielleicht nicht sieht.
Dann brauchen wir nur noch, Frau Schreier, die große Koalition, die Herr Mali gerade beschrieben hat im Herbst. Dann haben wir alles gelöst.
Naja, also ich glaube, dass wir jetzt in Berlin wirklich eine gute Koalition haben, und wir haben sie jetzt bei uns in Bayern auch. Es ist immer so mit einem Koalitionspartner, dass man miteinander Verhandlungen trifft und das eine halt mehr und das andere weniger geht. Das war in der großen Koalition so und das ist jetzt auch in der anderen Koalitionsfrage so. Das ist halt nun mal wie in einer guten Ehe, dass man manches will und manches wollen muss, und so läuft Politik halt auch ab.
Herr Jansen, großes Zutrauen zu Bürgern, die selber entscheiden, wofür ihr Euro ausgegeben wird, oder eher mehrheitlich, glaube ich, in dieser Runde jetzt repräsentative Demokratie nach vorn, weil generationengerechter?
Also das ist mir schon lieber das Letztere, das Repräsentative, ja, weil mir das zu unsicher ist, was am Ende dabei rauskommt. Ja.
Und eine ganz kurze Antwort bitte von Ihnen allen. Wird es so sein, beispielsweise jetzt zu diesem Thema und nach dem August, dass eines Tages für Kommunen, Herr Mali, ein gutes Betreuungsangebot wichtiger sein wird als ein Gewerbegebiet, ein neues?
Das ist es jetzt schon.
Das war eine kurze Antwort.
Ja. Frau Kelly? Ich glaube, ohne ein Gewerbegebiet würde sich das Ganze gar nicht bezahlen lassen. Insofern, glaube ich, wäre es wichtig, das Gewerbegebiet auch aufrechtzuerhalten.
Frau Schreier?
In meiner Heimatgemeinde fragen Gewerbetreibende, die sich ansiedeln wollen, nach der Infrastruktur Kinderbetreuung. Und davon hängt es ab, ob sie kommen.
Gewerbegebiet, Betreuungsangebot?
Also Bildung ist unser höchstes Gut. Von daher würde ich in jedem Fall den Vorrang geben.
Kinderkitas und Kommunen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die Zeiten, in denen Bundeskanzler Familien- und Kinderpolitik Gedöns genannt haben, sind vorbei. Und die Zeit, in der entlang der Bedürfnisse und Möglichkeiten der Kinder Prioritäten gesetzt werden, die beginnt im Moment. Wir sagen vielen Dank. Wir, das sind Arndt Westerling und Birgit Wenzin, und wir danken unserer Runde für ein beherztes Gespräch. Ihnen allen einen guten Abend.